Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zur fünften Folge Inside Schalke. Spieltag 4. Mit Kevin,
Pascal
und Enrico.
Genau.
Das war smooth jetzt, oder? Ich war aber jetzt auch ein bisschen überrascht, ne? Warum haben wir das jetzt so rumgemacht?
Immer was Neues.
Ja, aber du heißt doch nicht Kevin.
Ja, aber ich habe dich ja anmoderiert.
Finde ich richtig schön von dir.
Ja. Wir sind ja mittlerweile schon eine eingespielte Dreierkette wie bei den Blauen.
Sind wir beim Thema? Die Null. Die Null stand auch heute. Gegen Dynamo Dresden.
Ja, tatsächlich, ey. Jetzt schon vierter Spieltag, Auswärtsspiel in Dresden. Ja, wir haben heute mal wieder ein Heimspiel, sind mal wieder hier im Podcaststudio. Ne? Die Welt geht draußen unter, wenn ich hier so rausgucke. Ist ja unfassbar. Ende August und dann regnet.
Jo, und ich sag mal in dem Sinne erstmal Glück auf an alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Freuen uns für jeden Einzelnen, der jedes Mal dabei ist. Ich glaube, das spreche ich für uns alle.
Absolut.
Schön, dass wir zu dritt hier sitzen. Schön, dass ihr mal wiederkommt.
Ja, hilft ja alles nichts, ne?
Nächste Woche haben wir tatsächlich spielfrei, ne?
Jo, das ist auch gut, weil ich hätte keine Zeit gehabt.
Ja, aber haben wir ja gut ohne dich gemacht letztes Mal.
Du, ich, ne? Transferfenster ist noch ein bisschen offen.
Siehst du? Also, springen wir mal ins Spiel, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, 0-1 in Dresden. Boah, bin ich glücklich, also wirklich. Ich sag mal so, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorspulen, ne, nach der 90. 3 Punkte eingefahren, wenn wir mal hier auf die Tabelle gucken. Ich habe die gerade nebenbei auf. Auf einmal bist du Dritter?
Zweiter. Das ist geteilter Platz.
Tordifferenz irgendwas. Ich glaube, die haben mehr geschossen, oder?
Geteilter Platz, echt? Beide Zweiter. Schau mal nach.
Er hätte uns das mal einer hier im ersten Spieltag gesagt.
Jetzt haben wir wieder die Euphorie, ne?
Die Aufstiegs-Euphorie. Aber lass uns die Tabelle bitte einfach direkt verbrennen, weil das ist nämlich das Gefährliche, ne? Denk mal an letztes Jahr, Braunschweig, du gewinnst 5-1 und alle rufen deutscher Meister, Aufstieg, hast du nicht gesehen, die Leute haben schon wieder Flüge und Hotels für Champions League-Spiele gebucht. Ey,
aber
ihr habt das Spiel alle gesehen.
Jetzt sind wir aber beim vierten Spieltag und sind Zweiter, ja, respektive Dritter.
Ja, ja, aber die Tabelle lügt nach 34, nicht nach 4. Ja.
Aber weil ich heute, glaube ich, gehört habe, wenn ich mich nicht verhört habe vom Kommentator, also ich war nicht im Stadion, ihr beiden heute leider auch nicht, nee. Haben wir alle drei nicht geschafft. Nichtsdestotrotz, ich habe vom Kommentator gehört, mit den 6 Punkten haben wir seit 8 Jahren den besten Start, glaube ich, in eine Liga gehabt. So, und da hatten wir 6 Punkte. Ne, jetzt haben wir 9, heißt, wir haben einen super guten Start. Nee, Spaß beiseite. Ich denke, dass es vor allem mental jetzt wichtig ist, mit den 9 Punkten in die Länderspielpause zu gehen, weil du halt eine ganz andere Stimmung da jetzt hast. Ne? So, jetzt kannst du nicht steuern, Freitag hast du ja nochmal ein Testspiel in Gladbach, ne? Kannst du nochmal was ausprobieren, aber nichtsdestotrotz denke ich mental ganz, ganz wichtige 3 Punkte heute.
Absolut. Ne?
Vor allem bei dem durchaus 10 Spiel.
War aber auch zu erwarten, ne? In Dresden, da wirst du nicht einfach mal so da durchmarschieren. Ich habe schon damit gerechnet, dass es schwierig wird, ich denke mal, wir alle.
Erinnere dich mal an meine Worte letzte Woche, da habe ich so gesagt, Must-Win-Spiel, da habt ihr beiden mich ja so ein bisschen ausgebremst, ich wurde eines Besseren belehrt.
Am Ende hast du recht behalten, ne? Haben wir gewonnen, aber wie, Pascal?
Ich glaube, das Spiel ist relativ kurz zusammenzufassen. Ich würde sagen, genau wie Kaiserslautern, kann nicht gegen kann nicht, auch wenn Dresden vielleicht ab und zu mal ein bisschen gezeigt hat, dass die Fußball gespielt haben, aber am Ende des Tages, die eine Situation, wo Karius Weltklasse hält, muss man einfach sagen, wo er uns im Spiel hält,
bockstark.
Aber ansonsten, kann nicht gegen kann nicht. Heute waren wir die Mannschaft, die den Elfmeter gekriegt hat, du gewinnst 1-0, nimmst die Punkte mit, Kaiserslautern, nur diesmal das Glück auf unserer Seite, würde ich sagen.
Ja, definitiv, sehe ich auch so, wobei ich dich korrigieren muss, 2-mal stark von Karius, der erste wäre wahrscheinlich zurückgepfiffen worden. Durch Abseits.
Ja, wurde er ja, ne?
Wurde er zurückgepfiffen?
Der wurde zurückgepfiffen, ja. Deswegen habe ich ihn noch gar nicht erwähnt. Direkt erste Minute die Aktion.
Aber den hat er.
Aber die hält er auch, ja, brutal.
Was natürlich aufgefallen ist bei Dresden, die haben ein starkes Flügelspiel gehabt, beziehungsweise
rechte Seite.
Ist ja eigentlich alles über die Flügel gekommen.
Rechts war echt gut, ey.
Genau, du sagst es ja, rechte Seite. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, dass man das Flügelspiel halt relativ zügig unterbinden konnte. Klar, da kam immer mal wieder einer durch, aber nichtsdestotrotz hast du relativ zügig ein Mittel gegen dieses Flügelspiel gefunden. So, fand ich gut. Was ich auch noch gut fand, ist die Zweikampfquote in der ersten Halbzeit. Knapp 60%.
Das ist stark.
Heißt, du hast wieder gesehen, die waren schon am Mann, die wollten, die haben versucht. Aber wie du gesagt hast, Pascal, darüber hinaus war da nicht viel. Ne?
Wir stehen hinten sicher. Das ist ja das, was Miron Muslic auch gesagt hat. Und das ist auch das, was ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge gesagt habe. Bei dem Trainer weiß man, wenn er was sagt, dann macht er das. Wenn ich mal zurückdenke, Karel Gerards oder Kees van Wonderen, da hieß es, ja, wir müssen junge Spieler aufbauen und müssen denen mal eine Chance geben. Und am Ende des Tages hat fast keiner von den Jungs gespielt. Das haben immer die alten Spieler gespielt. Dann hieß es mit Kees van Wonderen, wir wollen erstmal die Abwehr stabilisieren. Ja, du hast die Schießbude der Liga. Und Miron Muslic hatte gesagt, als allererstes liegt der Fokus auf der Abwehr. So, und was kaufen wir? Wir kaufen erstmal Abwehrspieler. Das war unsere größte Baustelle. Wurde gemacht. Du spielst hinten sicher. Die eine Aktion, wo Karius so stark hält, muss ich auch sagen, da war ich ein bisschen sehr sauer auf Kartic, weil der hat irgendwie von 16er Linie bis in den 5er 2 Meter Abstand gehalten. Weiß nicht, ob Corona-Maßnahmen wieder in Kraft gesetzt wurden oder so, aber der hat einfach 2 Meter Abstand gehalten. Das hat mir nicht gefallen, aber ansonsten hast du nichts zugelassen. Lufthoheit, Zweikämpfe, wie du sagst, du hast alles gewonnen, du hast dich reingehauen und das gefällt mir tatsächlich am Spiel aktuell am besten.
Ja, und vor allem halt, du hast einen Torwart, der sichert dir Punkte. Sind wir mal ganz ehrlich. Für mich auch, ich greife jetzt mal schon mal ein bisschen vor, der Man of the Match, wieder einwandfreie Leistung vom Karius, hat uns auch ein Stück weit, ja, die Punkte gebracht.
Wie letzte Woche gegen Bochum, muss man einfach sagen.
Richtig.
Ja, definitiv. Da schließe ich mich auch an, Man of the Match, Karius, ganz klar.
Da haben wir schon mal einen Haken dran, haben genau. Wir nicht vergessen.
Aber natürlich, hast du vollkommen recht, ne? Defensiv stehen wir gut. Würde ich jetzt einfach mal sagen, da rutscht immer mal wieder ein Ball durch, das kannst du nicht verhindern.
Kann ja? Niemand, ne.
Aber was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist das Offensivspiel. Ja. Ne? Weil eigentlich war ja der Spielaufbau Karius lang auf Bachmann. Richtig. Und hoffen, dass Bachmann das Kopfballduell gewinnt. Ne? Oder Elfausi anspielen und hoffen, er hat eine kreative Idee. Mehr war da ja nicht. Ne? So. Also das macht mir gerade echt ein bisschen Sorgen. Aber auch da, ja, es wird sich finden, ist jetzt der 4. Spieltag, ne? Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber was halt das Thema ist, wenn du siehst, Silla war heute nicht dabei, ne, da kommen wir später nochmal zu, sodass wir den Faden hier nicht verlieren. Die Sache ist halt, dann ist der Kader doch relativ dünn vorne.
Ja.
Vor allem qualitativ dünn, ne, weil du hast dann nur einen Lassme und einen Heulund gehabt, den du halt 1:1 für Silla reinwerfen konntest. Heißt, eigentlich müssen wir noch reagieren. Selbst wenn du ja, ich sag's jetzt einfach mal nur, wovon ich jetzt persönlich nicht ausgehe, Silla bleiben könnte oder würde ich nichtsdestotrotz noch jemanden vorne verpflichten, den du brauchst.
Musst du.
Lass mal einen verletzen, dann hast du sofort wieder ein Problem. Und das hast du ja heute gesehen. Ne? Du hast einen Heulund reingeworfen für Silla, weil du es musstest. So, und im Umkehrschluss hat es dann,
Ja, Bachmann teilweise gemacht.
Richtig, hat es dann Bachmann also, teilweise gemacht, ne, der immer wieder weiter nach vorne gerückt ist.
Richtig.
Also eine richtige Offensive hatten wir jetzt gerade nicht. Und die haben wir auch irgendwie gerade nicht.
Ja, allgemein hatten wir ja heute erstaunlich viele Änderungen. Wir hatten ja Bachmann in der Startelf, dann hatten wir den Heulund in der Startelf und Porat auf rechts.
Ja.
Da muss ich auch sagen, von Heulund war ich ein Stück weit enttäuscht. Das wirkte wieder wie so ein Fremdkörper für mich. Also ob wir uns damit einen Gefallen tun, wenn wir mit dem in die Saison gehen als Stürmer Nummer 1. Ich glaube, das wäre jetzt auch der falsche Punkt.
Ich denke, wir sind aktuell weit weg, dass er Stürmer Nummer 1 ist. Deswegen gibt's ja auch die ganzen Gerüchte, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Heulund sehe ich so ein bisschen wie Karaman. Du hast einen Spieler, der hat keine Vorbereitung mitgemacht. Du hast einen Spieler, der war sehr lange verletzt. Letztes Jahr sehr lange verletzt gewesen. Und ich glaube, jeder von uns, der mal länger verletzt war, kennt es. Du musst halt so ein Stück weit reinkommen. Du brauchst Spielpraxis. Und jedes Mal, wenn der wieder irgendwie so ein bisschen in Tritt kam, kam die nächste Verletzung. Dann kam er wieder, dann wieder die nächste Verletzung. Der ist jung. Ich glaube, der braucht definitiv seine Zeit, weil der bringt ja im Prinzip das mit, was du brauchst. Ne?
Ja.
Der ist so ein Typ Remmert oder Lassme. Der ist groß, der ist schnell.
Ja.
Der hat einen Körper, den er reinhauen kann. Hat ein Kopfballspiel.
Aber das fehlt mir tatsächlich, dieses Körperliche.
Ich weiß nicht, ob der vielleicht mit angezogener Handbremse spielt oder ob der keine Ahnung, Angst hat, in die Zweikämpfe zu gehen, weil er sich wieder verletzen könnte oder so. Wir stecken nicht in dem drinnen. Ne? Keiner macht's ja extra. Ich glaube, da sind wir uns sicher.
Um Gottes Willen.
Aber nichtsdestotrotz, wir kommen ja gleich nochmal nach unserer Spielanalyse, kommen wir ja gleich nochmal auf die ganzen Transfers. Ne? Jetzt ist morgen, also wir nehmen den jetzt heute direkt nach dem Spiel auf den Podcast. Morgen ist dann Deadline Day, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, was so die aktuellen Gerüchte sind. Wenn wir das Spiel nochmal aufgreifen wollen, wie gesagt, viel ist da jetzt nicht eigentlich aufzugreifen. Was ich aber doch fand, was eben noch ein bisschen positiv rausgestochen hat, waren die Standards. Zum einen haben mir die Ecken von Vitali Becker gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kommen mit gut Zug. Daraus haben wir jetzt heute nicht viel gemacht. Aber Pascal hat ja vorhin schon von Lufthoheit in der Defensive gesprochen. Und die haben wir auch definitiv offensiv durch Katic. Also
absolut. Drei Chancen hatte er, glaube ich.
Zeitweise war der ja eigentlich unser gefährlichster Mann auf dem Platz. Ja. Ne? So, die Lufthoheit haben wir durch den. Ersten Spieltag hat er ja direkt in Hertha oder zu Hause gegen Hertha das Tor gemacht. Und das hast du heute auch wieder gesehen. Der ist präsent. Ne? So, und was definitiv der Fall war, waren die Einwürfe. Ich habe mir mal hier eine Quote aufgeschrieben: Festival der langen Einwürfe. Also da war ja.
Aber auch erst so wirklich, ne, als Anvia Jay drin war.
Ja, wobei der Bachmann, der wirft den ja auch 40 Meter weit, ne? Also das ist. Und Dresden hat ja auch die ganze Zeit irgendwie lange Einwürfe reingebracht. Also gefühlt hat das Spiel aus langen Bällen und langen Einwürfen bestanden, plus Standards.
Ja, aber das ist ja das neue Schalke, wenn wir ehrlich sind. So war bisher jedes Spiel, dass wir uns darüber so ein bisschen definiert haben.
Das wird auch weiterhin Schalke bleiben.
Ja, ich denke auch.
Weil das einfach der Spielstil ist. Und ich denke und hoffe, dass Silla jetzt tatsächlich für eine gute Summe geht, damit man Spieler kaufen kann, die in dieses Spielsystem passen. Weil so wie wir jetzt aufgestellt sind, wirst du dieses Spielsystem offensiv nicht so erfolgreich spielen können, wie du es gerne willst.
Ja, bin ich bei dir.
Weil im Endeffekt, was mir so ein bisschen fehlt, ist dieses lang und weit schön und gut. Du willst auf zweite Bälle gehen, aber dann musst du die zweiten Bälle auch gewinnen. Und das fehlt mir so die letzten zwei Spiele, sag ich mal. So diese Aggressivität in den zweiten Bällen, dass du diese auch gewinnst, um dann auch vorne was zu machen, wenn der Gegner unorganisiert ist, um das auszunutzen. Und das Zweite, was mir so ein bisschen fehlt, ist, ich weiß nicht, ob euch das auffällt oder ob ich das falsch sehe, dieses aggressive Anrennen vom Gegner, das sehe ich aktuell auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an die ersten Spiele, ob das jetzt teilweise das Testspiel war, Sevilla, wo wir die in der zweiten Halbzeit vorne so aggressiv gepresst haben, dass die Fehler gemacht haben, wo wir dann zu den Toren kamen.
Gegen Hertha war es extrem.
Genau, gegen Hertha. Und die ersten, was waren es, 30 Minuten gegen Lok Leipzig, war es ja auch so, dass du in den ersten 30 Minuten aggressiv vorne drauf warst. Und das fehlte mir heute total auch wieder. Auch letzte Woche gegen Bochum schon.
Ja, und ich glaube, das wäre wirklich das Mittel zum Zweck, wenn du dich nämlich dran erinnerst. Heute im Spiel, Bachmann hatte ja mal einen Abschluss aus 20 Metern, wo drei dazwischen springen und der schießt an allen drei irgendwie vorbei. Die Situation davor, also unmittelbar davor, haben wir extrem starkes Pressing gespielt.
Aus dem Abstoß, ne?
Genau, Anthea Jay hat den Torwart angelaufen und dann ne, durch das Pressingverhalten haben wir den Ball gewonnen und zwar relativ hoch, direkt am 16er.
Absolut.
So, und da hast du vollkommen recht, Pascal. Daraus hattest du sofort eine gefährliche Torchance.
Aber da stellt sich mir dann auch die Frage, ist Kenan Karaman so ein Pressingspieler, den du für das System benötigst, wenn wir mal ganz ehrlich sind?
Ja, ich glaube, dass wenn du Spieler hast wie ein, sagen wir jetzt mal, Peter Remmert oder ne, so ein Typ Peter Remmert, der ja dann noch kommen soll für vorne, dann hast du zwei so große Kanten da drinne, die über Physis Kopfballstärke kommen. Und Kenan Karaman ist ja jetzt auch kein kleiner Spieler, der halt auch mal ein Kopfballduell gewinnen kann, der aber, glaube ich, da vorne dann doch noch mal so ein klein bisschen Kreativität mit reinbringen kann für den einen oder anderen Moment. Sonst hast du dann auch nur El Fawzi, der sowas irgendwie vielleicht bewerkstelligt. Ja, der Typ Kenan Karaman ist, glaube ich, auch auf dem Platz sehr wichtig für die Mannschaft.
Ja, das steht außer Frage, dass der wichtig ist, sonst wäre er nicht der Kapitän. Ne? Aber ich finde schon, dass der so ein Stück weit wie ein Fremdkörper wirkt. Auch heute wieder. Natürlich hat er das entscheidende Tor gemacht, den Elfer, das Tor hat er sich verdient. Gönne ich ihm auch wirklich vom Herzen, aber für mich passt er nicht da rein.
Ja, der spielt natürlich schlechter als die beiden Saisons davor. Ich weiß halt nicht, wie ich sowas bewerten soll. Weil vielleicht hat er die beiden letzten Saisons auch überperformt. Ne? Dass der wirklich über sein Potenzial gespielt hat. Ich will dem auch nicht das Potenzial abschreiben. Der ist immer noch einer unserer besten Spieler
absolut,
im Kader.
Absolut, natürlich.
Aber dadurch, dass du jetzt ein anderes System spielst, vielleicht muss sich auch ein Spieler da reinfinden. Ne? Das ist das Gleiche, wie wenn ein Außenverteidiger Schiene spielen soll oder Viererkette. Ne? So, egal wie gut der Außenverteidiger ist, das dauert erstmal. So.
Plus die Verletzung und die Vorbereitung, die gefehlt hat, ne? Das genau. Darf man auch nicht vergessen.
Das sind alles so Punkte und vielleicht, das ist tatsächlich hier einer meiner letzten Notizen, eventuell war das heute echt wichtig für Karaman, dass der den Elfmeter gezogen
absolut,
hat.
Klar.
Damit ja das Spiel entschieden hat, plus den Elfmeter verwandelt hat, ne? Vielleicht war das ja für Karaman vielleicht heute auch so der, ne, berühmt-berüchtigte Hebel,
ja,
ne? Der jetzt vielleicht auch, ne, eine gute Nachwirkung zu dem Ganzen dann hat, ne? Weil letztendlich, ne, war sein Verdienst, er hat den Elfmeter rausgeholt,
absolut,
gut verlangsamt, faul gezogen, der Dresdner war ein bisschen unerfahren, relativ junger Spieler, gut gemacht, so, und Elfmeter rigoros verwandelt, ne? So, und der Jubel ist aus allen Nähten geplatzt, ne? Also von daher, natürlich, vielleicht war das jetzt wirklich der Breakpoint.
Ich denke mal, dem wird da auch eine Last von den Schultern gefallen sein, ne?
Ja gut, klar, alle gucken auf ihn, ne? Und ich denke mal, das sind ja nicht nur wir, die sagen, Kenan Karaman passt da aktuell oder ist irgendwie noch so ein bisschen fremd da drinne. Ob das jetzt die Verletzung war, die fehlende Vorbereitung, das neue Spielsystem, das ist ja egal. Er ist der Kapitän, er ist der, auf die alle gucken. Und ich glaube, er ist auch ein Spieler, der selbst natürlich auch einen hohen Anspruch an sich hat. Und wenn es dann nicht läuft, wird er wahrscheinlich auch der Erste sein, der sich sagt, scheiße, ich kann es eigentlich besser. Der sich dann selber halt auch noch Druck macht. Und ja klar, der Jubel spricht dann eigentlich für sich, dass er dann sagt, okay, oder wo du siehst, ja, da fällt mir einiges von den Schultern. Und vielleicht hast du recht. Manchmal ist das ja so ein Tor, das du brauchst, damit der Knoten platzt. Ne? Ich denke da mal zurück an Di Santo, der hat ja auch 97 Spiele nicht getroffen, dann hat er eins getroffen, dann haben wir gedacht, der Knoten ist geplatzt, aber das war es dann ja auch schon wieder. Kann auch in die Hose gehen.
Franco Di Santo.
Was sagt ihr zu den Wechseln? Kurucay wurde ja in der Halbzeit runtergenommen, dafür kam Sanchez, dann Gantenbein für
Finn Porat.
Genau.
Lass mir für Heulund.
Genau, und Anvia Jay kam auch noch rein.
Und Max Krüger.
Genau, ja gut, Max Krüger hat jetzt, wie lange hat er am Ende gespielt? Nicht so lange, aber mehr, ne? Was sagt er zu den Wechseln? Also, für mich sind da zwei positiv rausgestochen. Zum einen Sanchez, weil der kam ja für Kurucay, weil ja, ne, haben wir ja am Anfang schon gesagt, über die rechte Seite viel ging bei Dresden.
Der war nicht im Spiel, muss
der
man
war
einfach
nicht
so
im
sagen.
Spiel, ne? Ist auch nicht schlimm, alles gut, ne? Aber Sanchez hat halt eigentlich echt gut gemacht, wo ja, er reinkam. So, und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt stand es noch 0-0, ne? Heißt, du musst das halt auch erstmal so machen, ne? In der Situation so reinzukommen. Ne?
Absolut.
So, dann für mich der andere positive Wechsel eigentlich, Gantenbein, muss ich tatsächlich sagen. Also ist jetzt nicht großartig aufgefallen, ist aber auch nicht negativ aufgefallen. Also ich revidiere, ich sag ein positiv, ne, überraschender Wechsel mit Sanchez, gute Rolle gespielt, Gantenbein solider Auftakt. Bei einem habe ich heute gedacht, der ist relativ fehl am Platz, bis auf den Einwurf oder die Einwürfe an Viajay.
Ja, das war also,
boah. Gut, aber auch da war jetzt heute nicht sein bestes Spiel. Ich hätte ihn tatsächlich auch gern wieder in der Startelf gesehen.
Bin ich auch
verrausgegangen. Ich habe es auch nicht verstanden, warum er nicht gespielt hat, weil er hat ja jetzt die letzten Wochen grundsolide gespielt.
Jetzt war sogar einer der Stärksten.
Ne? Also definitiv. Ich hab's nicht verstanden, aber gut, der Trainer wird sich was dabei gedacht haben. Aber wo er dann reinkam, da war noch ganz viel Luft nach oben.
Ich glaube, der gute Philippe, der kommt noch nicht klar mit dem deutschen weicheren Fußball. Ich glaube, Argentinien war da ein bisschen härter. Ich weiß nicht, er kam ja relativ schnell in den Zweikampf da an der rechten Außenlinie. Ja. Und der hat ja wirklich nur den Körper reingestellt. Also er hat ja jetzt nicht irgendwas gemacht und sieht sofort die gelbe Karte. Und da denke ich mir auch jedes Mal, was soll denn dieses Rumgefliege da? Der hat ja wirklich nur den Körper im Laufduell reingestellt. Mehr hat er ja nicht gemacht. Und der Typ hebt ab, ey. Aber sonst muss ich sagen, ich finde es schön, dass man den jetzt einfach bringen kann, ohne Angst zu haben, ach du Kacke, was passiert da jetzt? Und ich glaube, absolut, der wird auch nach und nach immer weiter rangeführt und der wird auch wahrscheinlich wieder seine Startelf-Einsätze kriegen, weil er hat ja die ersten Spiele auch definitiv gut gespielt und dementsprechend denke ich, ja, kommt der langsam jetzt auch an. Bei den anderen Wechseln, gut, Heulund, glaube ich, sind wir uns einig. Ne, hattest du ja auch gerade schon gesagt, Enrico, der war gar nicht irgendwie anwesend. War ja gegen Bochum auch schon ähnlich. Lassme hat am Ende des Spiels, vor allem nach dem Tor, sehr viel gemacht, um die Zeit rauszuholen. Das, was er halt machen kann, er mit seinem Körper. Ich weiß nicht, da hat sich ja gefühlt, da waren ja gefühlt 5 Minuten, die da in der Eckfahne da waren.
Freistoß, Einwurf, Ecke.
Ja, ja. Da würde ich gerne auch nochmal kurz was zu sagen, war mega abgezockt. Ne?
Ja.
Also da haben wir ja tatsächlich auch nichts anbrennen lassen, ne? Weil das kennt man ja auch anders, ne? Dass eine Mannschaft dann in Führung geht, ne? Genau in so einem Spiel, wo eh nichts ging, dann wacht der andere nochmal auf. Ich fand das echt abgezockt, ne? Egal ob vorne an der Eckfahne, ob wir hinten die Bälle nochmal rausgeklärt haben. Katic 90 plus, ja, wo der da hinten den Kopfball gewinnt, hat voll gerappelt, ne? Also abgezockte Leistung hinten raus. Ne?
Du hast halt nicht dieses, wir führen jetzt 1-0, stellen uns hinten rein und betteln dann bis zum Abpfiff danach, dass wir ein Gegentor kassieren, was man sonst die letzten Jahre einfach hatte, wenn man mal geführt hat. Ja, das gefällt mir einfach, dass man ja ein bisschen breitere Brust hat. Und ich glaube, das ist das, was Enrico anfangs gesagt hat. Du gehst anders in die nächsten Spiele rein. Du wirst mit einer breiteren Brust reingehen und vor allem, was man nicht vergessen darf, das sind jetzt meiner Meinung nach 9 Punkte für den Klassenerhalt, um einen guten Mittelfeldplatz zu kriegen. Ich bleib da realistisch, ich weiß, wo wir herkommen. Ich will mich nicht von irgendeiner Euphorie reiten lassen. Das sind 9 Punkte gegen den Abstieg. Wenn wir aber jetzt mal ein Spiel verlieren oder auch mal 2 Spiele verlieren, dann haben wir schon mal ein gewisses Polster und fallen nicht unten in den Keller rein, wo der Druck schon wieder so groß ist und man sagen muss, ach du Scheiße, du musst mal wieder ein Spiel gewinnen, um den Anschluss zu halten. Sondern wenn du jetzt mal ein Spiel verlierst, dann bist du trotzdem aktuell noch da oben drin. Klar, das kann auch schnell gehen, wenn du 3-4 Spiele nicht gewinnst. Aber es ist anders, jetzt mal ein Spiel zu verlieren und trotzdem noch zu sehen, ich bin irgendwo in der oberen Region, als ein Spiel zu verlieren und man ist schon wieder näher an den Abstiegsrängen. Und dann kommen natürlich wieder die Medien, ihr kennt das alle. Oh, FC Schalke steht schon wieder näher am Abstieg als am Aufstieg. Die wollten dies, die wollten das. Und dann ist der Druck ein ganz anderer, in Spiele reinzugehen.
Und war das Gute an der an dem Punktepolster ist, was wir jetzt gerade haben. Gut, ist ja kein Punktepolster, ne? 9 Punkte. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt erstmal die 9 Punkte und somit gibst du dem Trainer erstmal Zeit.
Absolut.
Ne? Heißt, du hast ja jetzt erstmal Zeit gewonnen, vor allem jetzt durch die 2 Wochen, die jetzt auch wieder kommen. Ne? Wer weiß, was dann morgen passiert auf dem Transfermarkt. Ne? Du gibst dem Trainer ja erstmal wieder Zeit, um ne, gegebenenfalls das Offensivspiel voranzubringen. Ne?
Ja, sind wir mal ehrlich, ne? Hätten wir jetzt verloren gegen Bochum zum Beispiel und jetzt gegen Dresden nur einen Punkt, dann wäre da auch wieder eine andere Stimmung und der Trainer in Frage gestellt worden. Ja,
frag doch mal einen Leitl. Frag doch mal einen Klose. Frag doch mal einen Ten Hag.
Ja.
Das ist, da brennt der Baum überall.
Ja, berechtigterweise, ne?
Ja, abschließend würde ich sagen, glaube ich, gibt es gar nicht mehr großartig viel zum Dresden-Spiel zu sagen. Oder habt ihr noch irgendwas? Weil eine Sache hätte ich tatsächlich noch, da hätte ich eure Meinung gerne zu. Aber sonst ist noch irgendwas zum Spiel zu sagen?
Nee. Dann hau mal raus.
Der Elfmeter von Karaman. Der Schiedsrichter steht 2 Meter daneben.
Ah, das war da,
also. Hat freie Sicht auf die Szene. Ja. Sieht, wie der Spieler von Dresden einfach nur die Füße in den Lauf steckt. Der hat ja quasi, der hat den Stock in die Speichen vom Fahrrad gesteckt.
Ja.
Warum sieht man sowas nicht?
Du, ich hab bei der Szene habe ich das Gefühl gehabt, wir haben uns ja letzte Woche schon extrem aufgeregt über den VAR. Ja. Da waren jetzt auch am Bundesligaspieltag wieder ein paar Szenen, wo ich mir denke, ey, also was prüft ihr da?
Bremen-Leverkusen.
Genau, ja. Ja, absurdes Spiel, ne? By the way. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich glaube, das war in dem Moment die Vorsicht. Weil ich glaube, der hat es schon irgendwie gesehen.
Warte, Schiss, ja.
Hatte sein. Aber Schiss zu pfeifen. Keine Ahnung.
Ja, aber welchen Schiss hast du denn? Wenn er den pfeift und es stellt sich im Nachhinein raus, es war keiner, dann kann man immer noch sagen, er hat drauf geguckt. Von seiner Perspektive sah es aus, der geht mit dem Fuß dazwischen. Er trifft ihn, er hat den Ball nicht getroffen. Es war seine Entscheidung. Dann kann man immer noch sagen, ey, der Schiedsrichter hat was entschieden. Aber eine freie Sicht darauf zu haben, so wie er da stand, siehst du, der steckt den Fuß zwischen die Beine. Karaman stolpert. Du siehst den Kontakt. Ob der jetzt den Ball getroffen hat oder nicht.
Hat er in dem Fall ja nicht mal.
Du musst als Schiedsrichter doch eine Entscheidung treffen und du musst einfach die Eier haben, das Spiel zu leiten. Aber ich habe das Gefühl, und das ist das, was du sagst, Schiedsrichter verlassen sich mittlerweile so sehr auf den VAR, dass sie gar nicht mehr das Spiel leiten, sondern vom VAR geleitet werden.
Ja, absolut. Und ich nochmal, ne, ich bin kein großer Freund vom VAR, weil mittlerweile nimmt der VAR die Emotion zu viel raus.
Absolut.
Auch bei dem Elfmeter jetzt. Du siehst ja, ne, wir haben ja hier in unsere WhatsApp-Gruppen reingeschrieben, hallo Elva, hallo, 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 ne? So, wir haben es ja sofort gesehen, ne? Aber nichtsdestotrotz hatte ich im Unterbewusstsein die ganze Zeit Angst, ja, vielleicht pfeift er den ja nicht. Und dann sah das ja sogar zuerst so aus, dass der den gar nicht pfeift, weil da war ja irgendwie nochmal, ne, Karaman und der hatten ja irgendwie nochmal einen Wortwechsel, dann sah das erst so aus, als ob der gar nicht rausgeht, um zu gucken. Ich halte davon nicht viel.
Der Schiedsrichter auch nicht war sowieso.
Ja, das ist, ja.
Wie du gesagt hast, Sanchez spielt körperbetont, wird abgepfiffen und dann hast du so eine Elfmeterentscheidung und da hätte er scheinbar nicht gepfiffen. Also das ist so ein bisschen komisch gewesen heute.
Ich weiß es nicht. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich weiß nicht, warum er sich das anguckt. Ne? Er steht daneben, er muss es sehen, ganz klar, ne? Weil Karaman auch nicht theatralisch abhebt, fällt oder was auch immer. Ne? Vielleicht muss man die Theatralik reinbringen, dass die Dinger gepfiffen werden, aber ich weiß es nicht. Ne? Und wie gesagt, hat wieder irgendwo ein Stück weit die Emotion genommen.
Das ist ja das Schlimme, ne? Wenn wir jetzt einfach mal kurz beim VAR bleiben. Wir haben ja Dresden jetzt abgeschlossen. Der VAR ist ja jetzt nicht seit einem Jahr oder seit zwei Jahren. Wir sind ja nicht in irgendwie einer Testphase, in einer Beta-Version oder sonst was, sondern das ist ja wirklich ein etabliertes System mittlerweile. Und es gibt ja auch klare Regeln. Und die Regel besagt, bei einer klaren Fehlentscheidung meldest du dich. Der Schiedsrichter ist aber trotzdem der Spielleiter. Der entscheidet letztendlich, was gemacht wird. Wieso haben wir trotz VAR mehr Diskussionen, als wir es früher hatten, wo deutlich mehr Fehlentscheidungen natürlich dementsprechend waren, als, ja, wieso haben wir heute mehr Diskussionen als damals? Weil glasklare Fehlentscheidungen gar nicht mehr geahndet werden. Also wie kann sowas zustande kommen mit solchen Systemen?
Ich sag dir warum. Weil die Menschen, die Leute sich jetzt auf etwas verlassen können. Ja. So, vorher hat halt jemand einen Fehler gemacht. So, der Fehler war ärgerlich, dann ne, ist die Oma 20 Mal zum Schiedsrichter gerannt und hat gesagt, ich weiß, wo dein Auto steht. So, dann war das Ding aber abgehakt. Daran hast du nichts mehr ändern können. Das Problem ist ja aber heute, du kannst es ändern und die Leute wissen es, dass du es ändern kannst.
Exakt.
Ne? Und deshalb regen die sich mehr auf. Ich gebe euch ein Beispiel. Freitag, Derby, Pauli, Hamburg. Wo der Pauli-Stürmer gegen den HSV-Verteidiger durchläuft.
Ja, ja, ja.
Der HSV-Verteidiger zieht und zieht und zieht.
Und fällt.
Und fällt hin. Der Pauli-Stürmer hat für mich nichts gemacht.
Der hat den nicht mal angefangen.
Was passiert aber? Der Schiedsrichter pfeift vorher ab, bevor das Tor fällt. Heißt, dadurch kann der VAR ja in dem Fall nicht mehr eingreifen. So, aber dann hast du die Riesendiskussion darum, ja, warum hat er das Spiel denn nicht weiterlaufen lassen? Weil da hätte ja noch jemand drauf gucken können. So, und wäre das vor 10 Jahren passiert, wo wir den VAR noch nicht hatten, dann wäre das halt eine Fehlentscheidung gewesen, die ärgerlich gewesen wäre. Aber du hättest, in dem Fall hättest du jetzt was daran ändern können. Und das war kein Foul. Das hätte 2-0 gestanden.
Ja, aber du siehst ja teilweise Aktionen, wo der DFB sich ständig für entschuldigt. Geh mal einfach mal jetzt zurück, Aufstiegsjahr, wo wir aufgestiegen sind. Kann sich einer von euch erinnern, Elfmeter in Bremen, wo der Spieler von Bremen 30 Zentimeter entfernt von unserem Abwehrspieler abhebt? Der VAR guckt sich das an und er gibt trotzdem Elfmeter. Und das waren wirklich 30 Zentimeter, nicht knapp, nicht 5, 30 Zentimeter. Und ich finde es absurd, dass immer noch Entscheidungen so krass falsch entschieden werden, obwohl du so viel Kamerabilder hast. Ich bin großer Fan vom VAR. Wenn er so funktionieren würde, wie er gedacht war. Aber so wie es jetzt aktuell ist, ist es für mich absolut, wie würde Enrico sagen, Murks.
Ich bleib dabei. Ich bin kein Fan davon, weil mir die Emotionen irgendwo genommen werden.
Bei dir. Du musst ja bei jeder Aktion Angst haben oder bei jedem Tor wird er zurückgenommen, wird das nochmal überprüft. Also brauchen wir eigentlich nicht.
Da war doch hier der von Dresden, der hat sich doch kurz gefreut bei dem Tor.
Der Kutschke.
Ja, stimmt.
Zu früh gefreut. Richtig. Nee, also ich glaube, Dresden haben wir abgehakt. Wir sind alle froh, die das blau-weiße Herz haben, dass wir hier 9 Punkte haben. Dass wir die 2 Wochen jetzt oben auf dem Dreierthron ausharren können. Ne? Dass wir dem Trainer dadurch nochmal ein bisschen Zeit verschaffen. Dass wir da jetzt gucken können, dass wir da eine Routine reinbekommen. Kommen wir mal zu den nächsten Spielen. Aber erstmal würde ich sagen, wir haben mal eine aktuelle News hier tatsächlich. Gerade bei der DFB-Auslosung.
DFB-Pokal, genau.
Genau, wir haben das Los bekommen in Darmstadt.
Auch eklig.
Aber ich würde mal sagen, hätte uns schlechter treffen können. Ne?
Absolut, und, natürlich.
Duell auf Augenhöhe irgendwo. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Los. Natürlich hättest du jetzt auch einen Drittligist, einen Viertligist, was auch immer bekommen können. Aber nichtsdestotrotz hast du keinen Erstligist bekommen.
Aber so ein Heimspiel hätte ich gerne gehabt.
Das stimmt.
Das ist wahr, ja.
Das wäre schon ein Unterschied gewesen.
Also Darmstadt, sag ich mal, vor allem in Darmstadt, da waren ja immer so eklige Spiele, ne? Das waren ja sowieso immer so, weiß ich nicht, so ganz komische Spiele. Entweder war das so ein richtiges Gekloppe, so Kreisliga-mäßig, oder auch das Aufstiegsjahr, da haben wir, glaube ich, 5-3 gewonnen in Darmstadt. Das war so ein richtiges Torfestival.
Ja, vor allem, wenn du jetzt an Darmstadt denkst, an wen denkst du da?
Ja, Liedberg.
Richtig.
Brauchen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, der hat Magen-Darm da. Ich wünsche keinem Menschen was Schlechtes. Ich hoffe, der bleibt sein Leben lang gesund. Aber vor unserem Spiel darf der gerne Magen-Darm haben für 2 Tage. Danach soll es ihm wieder blenden gehen. Aber der braucht nicht spielen gegen uns.
Hat uns schon mal wehgetan.
4 Tore hatte er schon, ne?
wieder treffsicher wie letztes Jahr. Ich glaube, da hatte der 16. Ist auf jeden Fall ein ekliges Los.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde Duelle auf Augenhöhe. Lass uns gucken, ne, Darmstadt hat jetzt 7 Punkte, wir haben 9. Ne? Lass uns gucken, wie sich die Saison entwickelt. Ne? Vielleicht ist es bis dahin auch kein Duell auf Augenhöhe mehr, weil einer von beiden irgendwo abgeschlagen wieder unten drin hängt. Bezweifle ich, also deshalb sage ich Duell auf Augenhöhe, ich bin ganz zufrieden mit dem Los. Ja, klar, Heimspiel hätte ich gern gehabt, wenn du schon gegen jemanden spielst, der in der gleichen Liga mit dir ist. Ne? Also von daher abgehakt, schauen wir mal, was der Oktober da bringen wird. Apropos Oktober, coole Aktion von Schalke. Wir haben ja im Oktober ein Testspiel gegen Bohemian in Schottland.
Nee, Irland.
Irland?
Irland.
Dublin.
Ja, nicht Schottland. Nee,
was hat der Matthäus
Schottland,
noch mal,
Irland,
was hat der Matthäus England. Noch mal gesagt?
Wie ging Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Genau. So,
ja, ich weiß aber, ich bin ein bisschen älter als meine Zeit.
Das ist auch mein Motto für heute.
Schottland oder Irland, Hauptsache England. Ja.
Worauf ich hinaus will, ist...
So heißt die Folge.
Richtig. Worauf ich hinaus will, ist... Ne, wir haben mal wieder eine coole Reise vor der Brust, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Ich denke, da werden wieder ein paar Schalker hinfahren. Ne, nach Irland, ne, ist ganz cool. Coole Pubkultur. Deshalb habe ich das auch mit Schottland verwechselt.
Aber Schottland soll auch cool sein.
Ja, ja, ist das Gleiche.
Also, nee, also ganz coole Aktion eigentlich, ne? Ein Auswärtsspiel in Irland. Cool für die Fans, gute Aktion. Haben wir mal wieder so ein internationales Feeling vielleicht, ne? Dann können wir endlich mal wieder reisen. Wo wir jetzt schon bei den Spielen sind, nächste Woche Freitag bei unseren Freunden in genau. Gladbach. Gladbach ja auch, glaube ich, nicht ganz so gut in die Saison gestartet. Deshalb, glaube ich, für beide ein gutes Testspiel.
Absolut, ne?
Für Schalke, ja. Du kannst dich mit dem Erstligisten messen. Für Gladbach mit einem guten, gerade Zweitligisten. Also, wir haben da ein paar coole Spiele vor der Brust. Das war mir jetzt wichtig zu erwähnen.
Nee, vor allem kannst du da ja auch mal wieder ein bisschen was testen. Und ja, wir haben ja jetzt, sag ich mal, das Pech, dass wir so tief in der zweiten Liga versunken sind, ist auf der anderen Seite auch unser Glück. Wir haben relativ wenig Nationalspieler. Das heißt, du kannst die... Länderspielpausen auch immer mit voller Kapelle trainieren.
Ich glaube, Katic ist ja für Bosnien nominiert.
Nur Katic.
Ich meine auch.
Wir haben einen Silla, wenn wir ihn behalten, vielleicht für Mali.
Sind wir mal ehrlich. Ob das jetzt Cissé ist, ist ja auch schon weg. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja. Also, dann haben wir auch die Spiele erwähnt. Ein paar coole Dinger dabei. Jetzt kommen wir eigentlich mal so zu den wirklich aktuellen Themen. Ne? Wir haben morgen Deadline Day.
Boah, der wird anstrengend.
Ich freue mich drauf. Vor allem wird der für uns anstrengend. Ja, weil
für uns oder für den Frankie?
Ja, für
sowohl
beide
als auch, ja.
Ne? Nee, also morgen Deadline Day. Silla war heute schon nicht im Kader. Frank Baumann wurde ja vor dem Spiel gesagt, steht nicht für ein Interview zur Verfügung, weil er beschäftigt ist oder wie Muslic gesagt hat.
Hoffentlich beschäftigt.
Er ist hoffentlich beschäftigt mit wichtigen Dingen, wovon ich ausgehe.
Hat ja auch während des Spiels Hamasch und Cissé abgegeben. Cissé permanent, also ist fest verpflichtet worden und Hamasch ausgeliehen. Ob mit Kaufoption, wissen wir noch nicht.
Amiens.
Amiens.
Guck mal, da bin ich.
SC? Ja, du hast ja auch französische Wurzeln.
Genau.
Kevon,
genau.
Dann haben wir noch Doncor, der uns sehr wahrscheinlich verlassen wird. Mauro Salazar soll auch verliehen werden.
Bei dem sage ich aber auch, ich glaube, der hat noch eine gute Zukunft bei uns. Der ist einfach gerade im Mittelfeld, wo du ja tatsächlich auf der 6 gut besetzt bist, ist er einfach noch nicht stark genug. Aber ich glaube schon, dass Mauro Salazar ein guter Spieler für die Zukunft werden kann und du damit definitiv mit einer Laie ja wirklich gut was in die Wege leiten kannst.
Bin ich auch bei dir, dass der definitiv eigentlich eine Zukunft hätte, aber ist halt noch nicht so weit. Müssen wir einfach ehrlich sein. Bei wem ich echt ein bisschen mich verwundert bin und enttäuscht bin, ist Anton Doncor. Hätte ich wirklich behalten als Backup zu Vitali Becker. Ich halte von Doncor viel, körperlich absolut brutaler Athlet. Wie gesagt, gibt uns halt so ein bisschen Breite.
Ja, definitiv, das sehe ich genauso, weil hinter Vitali Becker, das haben wir auch schon mal besprochen, da ist ja keiner. Ne? So, ich weiß halt nicht, wahrscheinlich auch wieder, weil du hast einen 35-Mann-Kader. Du musst Gehalt sparen, ne? Das ist ja auch jetzt bei den Abgängen von Hamasch und von Cissé, ne? Der Grund, du hast für Cissé keine große Ablöse bekommen, aber du sparst Gehalt, ne? So, und bei einem 35-Mann-Kader, den musst du ausdünnen, ne? Wir reden halt die ganze Zeit über Tiefe. Du
Absolut,
hast ja aber einen Riesenkader, aber es fehlt halt die qualitative Tiefe, ne?
Richtig.
So. Deshalb, ja, Doncor soll wohl noch gehen, Younes soll wohl noch gehen, Salazar soll wohl noch gehen. Hamash ist weg, Cissé ist weg.
Genau.
Also da wurde heute schon mal ein bisschen Rotation reingebracht. Morgen werden wir wahrscheinlich erfahren, ob die beiden anderen dann noch final gehen oder die drei anderen noch final gehen, wohin es geht, per Laie, per Kaufoption oder ne, Direktkauf.
Richtig.
Nichtsdestotrotz hast du ja neben dem Sila-Abgang, wenn er geht, noch Gerüchte für neue Stürmer.
Richtig.
Weil, haben wir ja gerade auch schon besprochen, musst du eigentlich machen oder musst du machen?
Ja. Ich muss einmal ganz kurz eingrätschen, was die Haben-Seite angeht, definitiv ist Ende. Es gibt ja noch den ein oder anderen Transfermarkt, der für uns auch vor allem interessant sein könnte, was die Abgänge angeht. Also es muss nicht unbedingt heißen, dass die letzten Abgänge morgen feststehen. Da sind noch ein paar Transfermärkte, die ein bisschen länger aufhaben. Ich glaube sogar Türkei ist einer davon.
Der könnte ja auch noch mal interessant sein. Meinst du, da geht ein Henning Matriciani nach Galatasaray?
Nee, aber ein Doncor könnte vielleicht interessant sein für die Türkei.
Den würde ich tatsächlich nicht abgeben. Also ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen mit, dass wir den jetzt loswerden wollen. Da sehe ich eher andere, aber ich glaube, Baumann ist gewillt, auch einen Henning Matriciani abzugeben, aber da ist halt der Markt nicht vorhanden.
Also nur um mal einen hier in den Raum zu werfen, und ich weiß, Enrico ist da ein Riesenfan von, da wir jetzt wieder mit linker Schiene spielen, könnte man auch den Doncor ersetzen mit einem guten Thomas Obeyan.
Das wäre natürlich einer.
Ich finde den gut.
Ja, Obeyan, ein überragender Typ.
Der hat einen Fuß immer, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wenn der seine Dinger da knallt.
Genau, aber dann kommen wir mal zu den aktuellen Stürmergerüchten. Ich glaube, das brennt ja allen Schalkern gerade am meisten unter den Nägeln. Wir haben zum einen Walid Shidara, 27 Jahre alt.
Gesundheit.
Geht um einen Transfer mit Kaufoption.
Soll von geliehen SSC werden.
Neapel.
Genau. Kennt was? Den einer von euch? Soll geliehen werden.
Wir sollen mal ausreden. Genau, also Laie mit Kaufoption von SSC Neapel geht ungefähr um den Umfang von 4 Millionen Euro im Gesamtpaket. Um auf deine Frage zu antworten, Pascal, kennt den einer? Nein. Hat, glaube ich, auch nicht so die große Rolle gespielt im Neapel-Kader.
Keine gute Bilanz.
Gut, wer läuft da auch rum, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Das ist das Thema, ne? Ich sag halt immer, solche Spieler nehmen ja irgendwo auch die Trainingserfahrung mit, ne? Von diesem Kader, von dem gestandenen Neapel-Kader, ne? Also mal abwarten, ne? Aber dann haben wir ja heute auch irgendwo gesagt, wen können wir denn holen, ne? Wir werden jetzt garantiert keinen 30-Tore-Stürmer irgendwie verpflichten können, ne? Oder ja, 20 ja. Aufwärts oder selbst 15 Tore ist ja schon für uns dann eine Hausnummer, wo dann halt wieder tiefer in die Tasche gegriffen werden muss. Heißt, abwarten, ne? Dann haben wir noch ein anderes Gerücht.
Gummis vom FC Winterthur soll 1 Million kosten. Haben wir schon mal jemanden von geholt? Weiß nicht, ob ihr wisst, wen?
Ja, ich habe dir gerade schon mal gesagt, ne, Gantenbein haben wir drüber gesprochen gehabt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da weiter einkaufen würde.
Er soll wohl ein sehr, sehr laufstarker Spieler sein. Genau das, was Muslic möchte. Hat jetzt auch nicht die herausragendsten Stats. Also hat jetzt auch keine 25 Tore geschossen. Meine 4, ja, soll 1 Million kosten. Mal schauen, was dabei rumkommt.
Ich sag mal so, das Problem haben wir ja aktuell, oder das hatten wir schon immer als FC Schalke. Spieler, die zu uns kommen, egal ob wir noch in den glorreichen Champions League Zeiten waren oder vor allem auch jetzt, haben immer irgendwie ein gewisses Manko, ne? Wenn ich jetzt mal einfach an die Zeiten zurückdenke, damals Choupo-Moting, als wir den gekauft haben, der Typ konnte alles am Ball, der war technisch brutal stark. Der war relativ schnell, der war aber kein eiskalter Stürmer. Wäre das gewesen, wäre der niemals zu uns gekommen. Und dasselbe ja jetzt auch. Du kannst keinen Spielertyp haben wollen wie Lukaku, wie Haaland und erwarten, dass du als FC Schalke 04, ne, zweimal hintereinander fast dritte Liga abgestiegen, solche Spieler verpflichtest. Du musst halt das nehmen, was du kriegst. Und dann musst du halt Abstriche machen. Und dann wirst du so einen Spielertyp kriegen, Brian Lassme, sag ich mal. Groß, bullig, schnell, im 1 gegen 1 vielleicht öfter mal den Ball verstolpern und von 15 Schüssen geht einer rein. Aber das ist halt leider Gottes mittlerweile das Kaliber an Spielern, was halt dann auch zu uns kommt, weil alles andere wird zu einem anderen Verein gehen, sind wir doch mal ehrlich.
Ja, definitiv, ne? Und sind wir auch mal ehrlich, als Zilla ja zu uns gekommen ist, der hat zwar Statistiken, nachweisliche Statistik mitgebracht, ne, außer Ligue 2, ich glaube
Ligue 2.
Ligue 2, genau, 20 Scorerpunkte, um die 20 Scorerpunkte. Das war eine Hausnummer, aber auch da wurde gesagt, ja, ist ja nur die französische zweite Liga. Ne?
Ja.
So, hat uns aber auch, was heißt vom Gegenteil überzeugt, der hat Scorerpunkte mitgebracht, aber hat eine brutale Entwicklung hingelegt. Ne? So, und deshalb, ich denke, es ist abzusehen, was für ein Stürmerprofi wir suchen. Ne? Groß, schnell, laufstark oder ansatzweise schnell. Das suchen wir. Das würden wir bekommen mit den zwei Stürmern, die da bei uns im Gespräch sind. Deshalb schauen wir morgen mal, was passiert.
Die aber nicht kommen werden, sollte Silla bleiben. Muss auch gesagt sein.
Wir haben letzte Woche drüber gesprochen gehabt. Da hast du, Kevin, gesagt, du willst Silla unbedingt behalten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was deine Aussage war, Enrico. Ich habe gesagt, ich hoffe, er wechselt noch, weil er aktuell, obwohl er unser bester Spieler ist, nicht ins System passt. Bleibt ihr bei der Meinung oder sagt ihr jetzt eine Woche später, boah, lass uns das Geld für Silla mitnehmen und wirklich jetzt eine Mannschaft aufbauen, die wirklich dieses Spielsystem Miron Muslic matcht?
Wie lange hat der Vertrag?
Ich glaube 28.
Ja, zwei Jahre noch.
Ich würde den behalten. Und ich sage es jetzt aus zwei Gründen. Erstens.
Aber du weißt, der passt nicht ins System.
Jetzt pass auf. Aber lass uns doch mal wieder ein paar Spiele in Folge verlieren. Dann hast du ganz schnell wieder eine Trainerdebatte. Ich hoffe nicht, ne? Aber ich denke jetzt einfach mal so das Ganze durch. So, dann hast du ganz schnell eine Trainerdebatte. Und ich glaube, ein Silla passt einfacher in viele Systeme rein als ein großer, bulliger Stürmer. Das ist der erste Punkt, warum ich den behalten will. Und der zweite Punkt ist, ja, jetzt gerade läuft der auch noch nicht so rund. Aber ich bin fester Überzeugung, dass er das tun wird. Und du kannst den vielseitig einsetzen, weil der ist extrem schnell, hin und wieder mal abschussstark, macht seine Tore bei uns, hat seine Tore gemacht, wie auch ein Kenan Karaman. Also ich würde den nicht abgeben, wenn ich die Wahl hätte zwischen ihm und den beiden anderen.
Ich glaube, du musst es tatsächlich, weil du weißt aktuell, was du für den bekommst. 7-8 Millionen plus X. Aber was bekommst du für den in einer Saison, in einem Jahr, wenn er in diesem Jahr nicht so performt? Wenn er statt 16 Tore oder 15 wie im letzten Jahr, macht er dann nur 7. Kriegst du dann auch noch diese 7-8 Millionen?
Ich muss dir widersprechen, Kevin, und ich kann es dir auch begründen. Das, was du gerade erklärt hast, wieso du Musa Silla behalten würdest, ist ein sehr negativer Saisonverlauf. Wenn du aber in eine Saison gehst mit dem Hintergedanken, wer weiß, was mal passiert, deswegen will ich eher Allrounder haben, in Anführungsstrichen, die eher in ein anderes System passen als das, was ich gerade haben will, dann haben wir das, was wir die letzten Jahre immer hatten. Viele verschiedene Spieler, die in viele verschiedene Spielsysteme matchen, aber nie alle in das passen, was wir jetzt gerade eigentlich haben wollen. Und wenn wir den behalten, meiner Meinung nach, ziehst du einen Spieler mit, ja, der in andere Systeme wunderbar reinpasst, aber nicht in das, was du jetzt gerade spielen möchtest. Und damit nimmst du dir die Erfolgschance, wirklich dem Trainer die Zeit und die Möglichkeit zu geben, sein System so zu bauen, wie er das gerne hätte.
Stimmt schon, ne?
Für mich bist du dazu vorsichtig. Ich verstehe deinen Punkt, ja, definitiv. Vor allem, wenn man die letzten Jahre betrachtet, wo wir, glaube ich, in 10 Jahren 47.328 Trainer hatten. Den Punkt verstehe ich klar. Aber wenn man ja jetzt wirklich sagt, wir machen Umbruch, Frank Baumann, Miron Muslic, wir wollen nicht mehr das System des Trainers spielen, das darf man auch nicht vergessen. Wir wollen ja nicht mehr das System des Trainers spielen, sondern wir haben für FC Schalke 04 ein System auserkoren und der Trainer muss dieses System matchen, damit man einen Kader fertig hat und nicht jedes Mal mit einem neuen Trainer das System wechselt.
Da hast du mein Argument extrem gut zerlegt.
Also du würdest ihn behalten?
Ich würde ihn trotzdem behalten.
Du, Pascal?
Weil ich weiß, was man von dem hat.
Wie gesagt, ich habe es letzte Woche gesagt, ich bleib dabei, Musa Silla passt nicht ins System, passt nicht zum neuen Spielstil FC Schalke und dementsprechend nimm das Geld mit, du wirst, glaube ich, Wertverlust haben.
Auch unter der Prämisse, dass du keinen weiteren Stürmer verpflichten kannst jetzt im Sommer?
Du wirst einen verpflichten können. Es heißt ja, wir haben in der Hinterhand Spieler und dementsprechend bin ich da eigentlich, vor allem wenn ich mir die Transfers dieses Jahr anschaue von Frank Baumann und ja, Ben Manga, der da wahrscheinlich auch seine Finger im Spiel hat, bin ich sehr positiv überrascht und gebe denen da weiter mein Vertrauen, weil bisher haben sie es ja zurückgezahlt mit dem, was sie gemacht haben.
Was soll noch kommen? Wir haben ja jetzt die Stürmerdebatte auf dem Tisch, ne?
Da Zehner.
Wird was passieren. Du willst den Zehner haben.
Boah, ich will wieder so einen Spieler haben. Lincoln, Jurado. Ja, keine Ahnung, ey.
Ja, aber die passen ja auch nicht in unser
System. Natürlich passt das nicht. Natürlich passt das alles nicht.
Ich finde schon den neuen Stil geil, muss ich sagen.
Boah, ich will in die alten Zeiten zurück. Ich will diese Ralf Rangnick zeigt. Dieses, ja, keine Ahnung, geiler Fußball. Was weiß ich, Hunter vorne drin. Raoul, Draxler, Fafan. Ey, keine Ahnung. Ich will diese Zeit zurück haben. Ich muss nicht mal Champions League spielen, aber ich will wieder diese...
Ich glaube, so denkt jeder Schalker, ne?
Das war einfach, du bist ins Stadion gegangen und du hast so einen geilen Fußball gehabt.
Aber sind wir ja jetzt schon mal dankbar, im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, da haben wir ja jetzt schon mal mehr Erfolge gefeiert als gefühlt.
Ja, und das ist das ja auch, ne? Natürlich, das, ich glaube, das will jeder haben. Ne? Alleine, wenn du die Gerüchte siehst. Ja, wir haben uns am Anfang, einer von euch beiden hat mir die Frage gestellt, ja, kennt ihr den? Nee, kennen wir nicht. Ne? Und früher waren da Gerüchte auf dem Tisch, die kannte ganz Europa. Ne?
Könnt ihr euch noch dran erinnern? Morientes und, boah, wie hieß der noch, der in der Türkei gespielt hat? Der große Afrikaner. Boah, wie hieß der nochmal? Ich weiß den Namen nicht mehr. Und am Ende kam Eddie Glieder.
Yeah. Ich kann mich noch dran erinnern, Prince Boateng. Wo du mir gesagt hast, der kommt zu uns.
Ja, aber das waren halt Gerüchte, ne? Aber davon sind wir weit weg, ja, ne?
Affelei.
Trotz, wir müssen, ja, wobei Affelei
war ja, den kannst du behalten.
Ja.
Ey, der hat Derby-Sieg gemacht.
Ja,
ja, richtig.
Ja, was denn?
Von links, der Tor.
Ja. Nee, Bastos, wie hieß er, Bastos?
Mitchell.
Der Freistoß gegen Bayern.
Hat der das Ding weggeblistert?
Der liegt im Berger See, ey.
Ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir mit dem arbeiten, was wir jetzt haben.
Richtig.
Ne? Also, morgen wird's spannend. Vielleicht heute Nacht, vielleicht noch die Tage danach. Ne? Manche Transfermärkte sind ja noch länger offen. Ich gehe stark davon aus, dass Silla gehen wird.
Ja, ich auch.
Auch wenn ich es nicht möchte, haben wir ja gerade philosophiert gemeinsam. So, und dann wird einer dieser beiden Stürmer werden. Vielleicht beide, vielleicht nur einer, vielleicht keiner von denen. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Ass, was noch keiner irgendwo mitbekommen hat.
Bisher haben die das ja auch ganz gut gemacht, so unter dem Radar alles. Vielleicht kommt da jemand, den wir gar nicht auf dem Schirm haben, der auch noch gar nicht in der Gerüchteküche gebrodelt hat.
Benzema, um einfach mal einen Namen reinzuwerfen.
Ich glaube, fertig.
Ich glaube auch, heißt, dann können wir den Podcast heute mit Benzema abschließen.
Wollen wir nicht mehr über Kiel reden?
Nee. Ist noch zu weit weg.
Lassen wir sein?
Ja.
Nee. Gut, dann beenden wir den Podcast mit Karim Benzema.
Genau.
Kevin, dein
also
Satz?
Leute, mein Satz wieder. Folgt uns auf allen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, liked fleißig, kommentiert, diskutiert, schreibt uns Privatnachrichten. Hört den Podcast auf Spotify, Apple Music und vor allem auf unserer Webseite inside-schalke.de.
Glück auf!
Von mir ein kleiner Gruß mit einem Zwinkern. Bis bald, Rian.
Da hat heute jemand Clown gefrühstückt.
Ja.